Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wickmann ist immer noch im verdienten Osterurlaub nach einer anstrengenden Phase und Deutschlandtour Streckenplanung. Ergebnisse kann man sich angucken. Hat sich Herr Wickmann in Urlaub verabschiedet. Aber ich freue mich, heute einen Gesprächspartner an meiner Seite zu haben, der noch nie hier bei uns im Podcast dabei war. Ich sage Hallo zu meinem dpa-Kollegen Tom Bachmann. Hallo Tom.
Hallo Bernd.
Der heutige Podcast wird präsentiert von Kalasch. Elegant wie Mathieu im Regenbogentrikot oder cool wie Jasper im Denim-Look. Neue Saison, neuer Look, jetzt auch für dich. Finde deinen Style auf kalaschwehr.de. Viel Spaß auf dem Rad und beim Zuhören wünscht dir Kalasch. Ja, wir beide saßen schon in einigen Pressezentren gemeinsam, schon vor Jahren bei vielen Radrennen und auch schon bei der Flandern-Rundfahrt, um die es jetzt heute hauptsächlich gehen soll. Und du bist die Strecke der Flandern-Rundfahrt und das Jedermann-Rennen schon einige Male mitgefahren. Deswegen zu Beginn Frage an dich, was ist der ekligste Helling?
Oh, das ist eine gute Frage.
Eigentlich mein Endgegner ist der Koppenberg.
Ja, das Problem bei den Jedermann-Rennen ist, dass man, also ich habe es bisher, ich glaube, 5 oder 6 Mal getan und ich bin den Koppenberg noch nie hoch und ich konnte den Koppenberg noch nie hochfahren, weil es immer so voll war und irgendeiner vor dir immer nicht mehr kann an dieser 22% Stelle im Busch, dass du dann automatisch vom Rad musst und nicht wieder raufkommst. Also ich bin den Koppenberg noch nie ganz gefahren, von daher ist das nicht der Endgegner. Ich kann dir sagen, was am meisten nervt. Und zwar ist das, wenn man aus Ronse rausfährt, da gibt es so eine Nebenstraße, so einen Kopfsteinpflasteranstieg. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Aber der nervt einfach nur und ist im Weg. Und ansonsten ist es immer so, dass man eigentlich immer Angst hat vorm Paterberg, weil man sich fragt, wie soll man da jetzt noch raufkommen? Aber irgendwie geht das Ding immer.
Okay.
Vielleicht ist auch noch ein kleiner Vorteil, dass man noch dort am Randstein fahren kann, was die Profis ja dann nicht können, das erste Stück. Das mag sein, aber der geht irgendwie immer.
Mhm. Ja, das, was du meinst, aus Ronse direkt raus, gibt es sogar 2. Also das ist, glaube ich, Grüßberg heißt das, glaube ich, das Ding. Und da gibt es sogar Ode und Newe. Da gibt es, glaube ich, 2 Möglichkeiten rauszufahren.
Ja, wenn ich den Bodenbelag als Referenz nehme, ist es der Ode.
Vermutlich. Ja, den fahren die Profis, den fahren die Profis auch am Wochenende. Jetzt machen wir jetzt hier erstmal den großen Schwenk. Vielleicht noch zu dir. Ich habe es gerade schon gesagt, du arbeitest für die Deutsche Presseagentur und machst dort sehr, sehr viel Radsport, richtig?
Das ist im Prinzip korrekt. Also ich über Radsport berichte ich seit 2008 oder 2009, habe ich vergessen. Also 2009 war meine erste Tour, die Armstrong Comeback Tour. Mhm. Dann habe ich mal eine längere Pause gemacht. Und seit 2019 bin ich bei der dpa und berichte dort auch unter anderem über Radsport.
Mhm. Gut, wir jetzt ohne Umschweife klettern wir jetzt ganz tief rein in die Ronde von Flandern. Und ich fange erstmal an und spreche kurz über die Strecke, also stell die kurz für unsere Hörer und Hörerinnen vor. Und dann können wir uns im Detail an allen Themen, die es da so drumherum gibt, können wir uns dann abarbeiten. Zum Start, dieses Jahr beginnt die Ronde in Antwerpen. Es ist seit einigen Jahren, ich glaube seit 2 oder 3 Jahren, ist bekannt, dass sich Brügge und Antwerpen abwechseln für die nächsten Jahre. Weiß nicht, wie lange da die Verträge geschlossen worden sind. Und im vergangenen Jahr war Start in Brügge und in diesem Jahr ist der Start in Antwerpen. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den ersten Teil der Strecke, denn so wie eigentlich die letzten Jahre immer. Es geht dann vom Startort mehr oder weniger direkt nach Oudenaarde, also quasi den Zielort, dort einmal durch am Pressezentrum bei uns vor der Tür vorbei. Und dann geht es quasi ja in die, wie heißen sie, Vlaamse Ardennen. Also dann beginnt das Auf und Ab. Und in diesem Jahr ist es so, dass der Oude Quaremont, der 3-mal gefahren wird, auch der erste Helling ist. Das ist dann nach, glaube ich, etwas mehr als 130 Kilometern. Und dann gibt es quasi noch 3 Schleifen. Die erste Schleife ist die größte. Da geht es dann nach dem Oude Quaremont über Kapellberg und Wolfenberg zum Molenberg. Also der Kortekär wird nicht gefahren in diesem Jahr. Molenberg ist somit so der erste, die erste Schlüsselstelle. Da ist es vorher sehr schnell und dann geht es quasi gefühlt im rechten Winkel ab in den Helling rein. Und da ist vorher immer Positionskampf galore und schmale Straße hoch. Und manchmal kann es dort schon reißen oder sich auch eine Gruppe initiieren. Also wer da nicht in Position ist, der muss hinterher oft zubücken. Das sind dann von da aus, vom Molenberg sind es etwa noch 100 Kilometer. Diese erste Schleife geht dann bis Behrendries und Falkenberg, Berg den Hute und dann über, in diesem Falle in der ersten Schleife, Nieuwe Kruisberg zum Hotornberg hoch und dann wieder zum Oude Quaremond. Und dann geht es auf die zweite Schleife und in der zweiten Schleife wird nach dem Oude Quaremond direkt der Paterberg gefahren und dann geht es knallhart weiter zum Koppenberg, meinem persönlichen Liebling. Und dann über Steenbeek-Dries zum Teinberg. Und da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass sowohl am Koppenberg, also nach jetzt Oude Quaremond und Paterberg, da wird dann meistens schon richtig am Gashahn gedreht, aber auch Koppenberg und dann Teinberg, in der Gegend entstehen manchmal auch Gruppen, die sich dann relativ lange vorn halten können. Dann geht es über den Oude Kruisberg wieder, über Rotterdam-Anhebung zum letzten Mal, Oude Quaremond und dann der Paterberg als letzter Anstieg und dann flach nach Oudenaarde. So, jetzt mal ganz grober Streckenüberblick. So, an dieser Stelle gibt es ein Novum bei unserem Cycling Magazine Podcast und zwar, wir machen einen Cut und nehmen nochmal neu auf, denn Tom und ich haben heute Morgen vor deinem Arbeitsbeginn, Tom, haben wir den Podcast aufgezeichnet. Was wir da nicht auf dem Schirm hatten, war, dass bei Dwarsdorf Flanderin am Nachmittag leider 80% unseres Gesprächsinhaltes sich kurz in Luft auflösten, als Wout van Aert zu Fall kam und nicht nur er, sondern einige der Protagonisten, über die wir gesprochen hatten, jetzt mit Blick auf die Flandern-Rundfahrt. Insofern jetzt an der Stelle nochmal danke, Tom, dass du dir jetzt hier am späten Abend nach deiner Arbeit nochmal die Zeit nimmst und wir beide nochmal das Geschehen heute aufrollen und jetzt überlegen, was das jetzt für den Sonntag für die Flandern-Rundfahrt heißt.
Ja, gar kein Problem. Also es war wirklich, wie soll ich sagen, wie du schon gesagt hast, es hat sich quasi in Luft aufgelöst oder ist auf dem harten belgischen Asphalt zerschollen. Also das, glaube ich, sieht man auch nicht alle Tage, dass so viele, ja, Fahrer, die im erweiterten Favoritenkreis von Flandern sind, so aus dem Rennen genommen werden durch so eine, ja, was war es? Es war einfach nur Pech, glaube ich.
Ja, also Thijs Benoot hat es nach dem Rennen gesagt, Wout hatte gerufen, dass er nach vorne gehen soll vor dem Kanariberg. Ohnehin schon eine Stelle, da ist es sehr, sehr schnell und es ist bekannt, dass dort halt Positionskampf und hohe Geschwindigkeit und darf bloß nichts passieren. Und ja, und dann hat irgendwie Wout das Hinterrad von Benoot berührt. Und ich weiß nicht, wie schnell die waren, aber das sah für mich nach mehr als 60 km/h aus.
Absolut,
ja. Und dann haut's die dahin und Pedersen am Boden, Jasper Stuyven raus, Schlüsselbeinbruch, nach zumindest das, wie wir jetzt wissen, was die niederländischen Kollegen melden. Bei Wout hat das Team schon gesagt, der fällt aus für die Ronde von Flandern, für Paris-Roubaix und auch fürs Amstel Gold Race. Das ist für Wismar Liesebike ganz, ganz bittere Geschichte. Jan Tratnik musste das Rennen auch noch beenden heute. Er weiß nicht, ob es da noch eine Rolle gespielt hat nach seinem Sturz. Also die würden, glaube ich, den Sieg heute oder den Doppelsieg, also bei den Männern hat Matteo Jorgensen gewonnen und bei den Frauen Marianne Voss, das würden die, glaube ich, ganz gerne so ein bisschen eintauschen, zumindest einen von den Siegen. Wenn sie da rückgängig machen könnten, was das heute für die Topfahrer da bedeutet hat.
Ich denke auch. Ja. Und so makaber das klingen mag, der Sieger des Rennens heute ist natürlich Matteo Jorgensen, aber die Sieger des Rennens sind auch das Team UAE und Mathieu van der Poel. Ja. In gewisser Art und Weise, weil du sagtest, Mats Pedersen lag, Jasper Stuyven ist komplett raus, Kirsch lag meines Erachtens auch.
Der hat wohl eine Schnittwunde, wenn ich das jetzt so richtig verfolgt habe. Also bitte alles, wir sind jetzt hier kurz nach dem Rennen. So ganz gesichert sind die Informationen nicht. Aber der fällt wahrscheinlich auch aus.
Dann Bini Girmay, dass er mir so mit meiner Hobby-Doktor-Ferndiagnose mindestens nach einer Gehirnerschütterung raus, wie er so weg im Arm weggeleitet wurde. Ja. Wobei das Team jetzt sich relativ optimistisch, also gezeigt, zumindest haben sie mitgeteilt, dass es keine Brüche sind bei ihm. Und wen haben wir noch?
Ja, also das waren so die von
das
dem
waren die
großen
Prominentesten, ja, ja.
Das waren die Prominentesten und deswegen jetzt auch hier der Bruch in dem Podcast, das hat natürlich jetzt enorme Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die Flandern-Rundfahrt. Du hast es gerade gesagt, der Gewinner von Tours de Flandre ist Mathieu van der Poel, wenn man jetzt hier zynisch das sagen möchte. Aber im Endeffekt, wir hatten, als wir den Podcast erst aufgenommen hatten, hatten wir darüber gesprochen, dass Mathieu van der Poel vermutlich der stärkste Fahrer im Moment ist und der Favorit ist für die Ronde von Flandern. Aber dass wir gesehen haben, dass das Team Lidl Trek in der Breite extrem stark gefahren ist und sie sich Gedanken machen können, wie sie vielleicht mit frühen Angriffen dann Van der Poel unter Druck setzen können. Ähnlich wie wir das bei Gent-Wevelgem gesehen haben, wo sie das exzellent gemacht haben und dann Van der Poel in diese Situation gebracht hatten, dass er Jonathan Milan nachführen musste und dabei Körner verschossen hat und dass das auch ein Plan sein könnte für eine Flandern-Rundfahrt. Aber das hat sich jetzt mit Jasper Stuyven ist raus und bei Mats Pedersen müssen wir mal gucken. Es sind nicht mehr viele Tage. Heute ist jetzt Mittwoch bis zum Sonntag. Ich meine, so ein Sturz, dass da nichts übrig bleibt, kann man sich kaum vorstellen. Und mit einem Alex Kirsch, wenn der 100% und der war in Topform, ist der ein unfassbar wichtiger Helfer. Und wenn der dann auch noch fehlt, kann man einfach die Frage stellen, okay, was kann jetzt Lidl Trek noch ausrichten? Ihre Taktik, die sie vielleicht hätten haben können, mit früh einen losschicken, das, glaube ich, hat sich heute auch in Luft aufgelöst.
Wahrscheinlich ja, zumal bei Pedersen war ich erst noch so leicht optimistisch, weil er weitergefahren ist, aber dann am Ende musste er doch vom Rad steigen. Wenn wir jetzt mal unterm Strich sagen, sind fit noch Milan und Toms Skujens dabei. Und Skujens hat bei der Strade Bianche gezeigt, was er in diesem Jahr zu leisten imstande ist. Insofern, ich glaube, vielleicht sind die Gesamtchancen nicht so akut gesunken, obwohl natürlich in Pedersen in Topform, da reicht keiner ran. Aber es haben sich ganz klar die Optionen verringert. Also wir haben ja heute Morgen darüber gesprochen, dass, wie ich dann auch schon erzählt hatte, ich habe gestern mit Nils Polit gesprochen, der genau das sagte, dass es das Mittel von UAE und auch von Lidl Trek sein muss, Van der Poel mehrfach zu attackieren, einfach zu nerven. Dann hätte jedes Team drei Fahrer gehabt. Also UAE hatten wir ja genannt, Polit, Tim Wellens und Mark Hirschi als Option. Bei Lidl Trek waren es die Optionen Pedersen, Stuyven
und Skujens.
Genau, und Skujens. Und da ist jetzt halt bei Lidl nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich denke, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, vielleicht ist es jetzt dann doch nicht einfacher geworden für Van der Poel, weil man natürlich bedenken muss, dass sich jetzt Wismar Liesterbike auch anders aufstellen muss. Bis heute Nachmittag war klar, alles für Van Aert. Und genau. Ab jetzt ist es alles fürs Team, würde ich fast sagen. Denn sowohl Benoit hat sich heute sehr gut gezeigt, Jürgensen auch wieder verbessert, nachdem er irgendwie gefühlt so ein kleines Loch hatte, wenn man davon, wir nennen es mal Delle, wir nennen es nicht Loch, eine kleine Delle hatte, war er heute im Finale stark. Und insofern drückt jetzt auch Jumbo, nicht Jumbo natürlich, sondern Wismar Liesterbike, an die Stelle von Lidl Trek und muss über Masse kommen, über Nadelstiche, über Attacken von mehreren Fahrern.
Ich glaube, also wenn wir jetzt nochmal das Ganze für Wismar Liesterbike nochmal einsortieren, also diese diese Herangehensweise mit Wout van Aert, der unbedingt eins der beiden Pflastermonumente gewinnen wollte, der sein Rennprogramm umgestellt hat, der Cross halb weggelassen hat, der viele Rennen in diesem Jahr weggelassen hat und lieber ein Höhentrainingslager gemacht hat, der wirklich seine ganze Vorbereitung in diesem Frühjahr ausgerichtet hatte auf endlich Flandern, Roubaix, da einen Haken dran machen, um auch den nervigen Sprüchen von Tom Boonen und Co. aus dem Weg zu gehen. Und jetzt sitzt der da heute auf der Straße und weint und man sieht ihm den Schmerz an. Das ist eine extrem bittere Geschichte für ihn, für das gesamte Team, für das ganze Umfeld. Ich hatte vergangene Woche noch mit Grisha Niermann kurz gesprochen und den man ja heute dann auch im Fernsehen gesehen hat, wie der hinkam. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das jetzt für einen Wout van Aert bedeutet. Und ich glaube, wenn man das jetzt weiterdreht, was heißt das jetzt für die Mannschaft? Ich kann mir gut vorstellen, also dass ein Matteo Jürgensen jetzt soweit ist, dass man ihm sagt, hier, du bist jetzt unser Kapitän für die Ronde van Vlaanderen und wir machen jetzt alles so, wie wenn du von Beginn an unser Kapitän gewesen wärst. Das kann ich mir schlecht vorstellen, dass sie so reingehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann auch sagen, wie du es eben ja auch gesagt hast, einfach offensiv agieren, einfach loslegen. Jungs, geht raus, fahrt Radrennen, versucht alles zu machen, um eine Möglichkeit zu haben und eben nicht warten, bis Van der Poel losfährt und dann hoffen, da mitfahren zu können, weil dieser Plan wird höchstwahrscheinlich nicht aufgehen. Und deswegen, ich glaube, jetzt so in dem Eindruck, so kurz nach den Ereignissen heute, dass es nun liegt die komplette Last von dem Rennen, von allem, liegt jetzt komplett bei Mathieu van der Poel. Er ist jetzt der allergrößte Favorit. Er ist der einzige Top-Favorit, der übrig geblieben ist. Es sei denn, mein Wunsch wird noch wahr und Pogi meldet sich, weil jetzt doch er im Höhentrainingslager angekommen ist und gesehen hat, da liegt Schnee. Das finde ich doof. Ich fliege wieder zurück nach Flandern und fahre die Runde. Halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, aber erst am Samstagnachmittag werde ich mich von diesem Wunsch verabschieden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also Pogi wird nicht kommen. Da ist Van der Poel jetzt der Einzige, der jetzt als wirklicher Top-Favorit da bleibt. Und das bedeutet, dass alle anderen Teams, egal welche Situation entsteht, sie werden Alpecin de Koning das Rennen überlassen. Und wenn ein Nils Polit nach Molenberg eine Gruppe initiiert, dann gucken alle Mathieu van der Poel an. Und wenn ein Mate Moric losfährt, dann gucken alle Mathieu van der Poel an. Und das können wir so das ganze Feld durchgehen. Es wird immer dazu führen, dass alle sagen, Mathieu, du bist hier der Favorit, fahr doch. So, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob er dieses Spiel dann einfach auch mitspielen würde.
Wenn er sich so fühlt wie in vielen Rennen in den vergangenen Wochen wahrscheinlich. Ich würde dazu noch zwei Dinge sagen. Zum einen nochmal zu Mathieu, wenn die anderen sich hinstellen und sagen, Mathieu, du musst jetzt. Also ja, er ist der Man to beat und der Überfahrer gerade. Aber er hat die Flandern-Rundfahrt schon zweimal gewonnen. Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus ein Argument, dass dann Mathieu sagen kann, Moment, ich habe das schon zu Hause stehen, zweimal sogar. Drittes Mal wäre jetzt nicht schlecht, aber ist auch jetzt kein Muss. Da kann er, glaube ich, so eine Art Gegendruck auswirken. Und vielleicht noch ein Wort zu Wismar. Vielleicht ist es ja natürlich ist es ein mental, also für Wout van Aert brauchen wir gar nicht drüber reden, ist das mental unheimlich schwer zu verdauen und sicherlich auch für das Team ein Rückschlag. Vielleicht kann man das ein wenig mit der, was war das dann, die Tour 2021, also wo so ein bisschen der Stern von Jonas Vingegaard aufging. Da ist ja auch Roglic ausgefallen, meine ich, durch einen Sturz. War sogar, glaube ich, die Pflaster-Etappe, ne? War das wo er sich die Schulter eingerenkt hat oder war es später? Ich weiß gar nicht. Oder war es ein Jahr später?
Das war, glaube ich, war das nicht 22?
Kann sein, dann war das 22. Aber 21 ist ja jedenfalls Roglic. Ach, nee, das war diese vierte Etappe, wo er auf dem Schotter ausgerutscht ist und komplett offen war und dann ein paar Tage noch mitfuhr, aber dann einsehen musste, dass es keinen Sinn mehr hat. Natürlich ist es jetzt keine 1-zu-1-Schablone, aber vielleicht eine vergleichbare Situation, wo sie, ist ja auch filmisch dokumentiert, wo sie zu Jonas gegangen sind und gesagt, Junge, du bist jetzt unsere Nummer 1, es ist blöd gelaufen, wie es bisher gelaufen ist, wir versuchen das Beste draus zu machen, du hast keinen Druck, fahrbefreit auf. Und wenn man sich die Saison von Matteo Jürgensen bisher anschaut, der Kerl hat Paris-Nizza gewonnen, der hat jetzt quer durch Flandern gewonnen. Mhm. Also wenn einer von Druck, von irgendeiner Art von Druck befreit sein kann, dann ja wohl er. Wiederum auch, ich glaube nicht, also du kannst nicht Mann gegen Mann gegen Mathieu fahren, dann hast du keine Chance. Du musst zu zweit, zu dritt, musst du da mit dabei sein. Insofern fand ich es auch gut, dass ich heute bei EF neben Bettiol, den dann irgendwie der Krampf ereilte, nachdem er erst losgesprungen ist,
attackiert hat,
als wenn es der Schlusssport auf der Champs-Élysées wäre. Beeindruckend fand ich, wie man so viel Druck aufs Hinterrad noch halten kann, wenn man im Pflaster so bergauf so lossprintet. Und Wallgren auch heute ein Faktor gewesen. Insofern haben die sich auch gezeigt. Was ich dann schon als gutes Zeichen empfinde. Und was wir heute Morgen auch schon besprochen haben, die Frage wird auch sein, wie stark ist die Mannschaft von Mathieu van der Poel?
Ja.
Inwiefern können die zufahren? Wollen sie zufahren? Oder Mathieu sagt, ab Kilometer 80 vom Ziel, danke für bis hierher und den Rest gucke ich mir erstmal von alleine an und dann entscheide ich immer noch, wann ich gewinne.
Ja, dass er dann kurz mal zu Sylvain Tillier rüberguckt und sagt, zieh mal kurz an, bitte. Genau. Ich bin dann mal weg, wir sehen uns nachher.
Ja,
so. Die Taktik von Wisma Liesebike jetzt gerade mit Matteo Jürgensen, die kann eigentlich fast nur, geht's raus und spielt's Fußball. Ja, das was anderes kann das eigentlich nicht, also ne, dem Jungen einfach sagen, du hast keinen Druck, guck dir das einfach mal an, mach einfach.
Geht's raus und fahrt's fordert.
Geht's raus und fahrt's radl. Ja, genau so. Ja, nee, tatsächlich, das kann ein Rieseneffekt sein. Und dieses, auch dieser Moment, wir haben keinen Druck mehr, unser Leader ist weg, es kann, alles, was wir jetzt erreichen, ist Bonus.
Absolut.
Das kann schon in eine Situation führen, wo man einfach sich traut, wo man nicht blockiert ist, wo man frei ist und dann einfach macht. Fabian Wegmann hat, als wir über das Thema damals eher kämpft ums Bergtrikot, diese Leichtigkeit, die er dann hatte, weil er einfach nichts zu verlieren hatte in seinen jungen Jahren beim ersten Mal damit dabei zu sein, sowas kam dann quasi nie wieder später. Mhm. Und in so eine Situation, in so eine Phase kann jetzt natürlich ein Matteo Jürgensen geraten. Und wie stark der ist, das haben wir heute gesehen. Also das war ja, ich meine, Stefan Küng hat sich sehr stark gewehrt, Hut ab.
Ja.
Aber ich würde mal fest behaupten, Jürgensen war, wenn er ein bisschen schwächer war als Küng, dann war er definitiv nicht viel schwächer.
Nee, und ich fand es auch, ja, ich will nicht sagen, vielleicht nicht richtig, aber auf jeden Fall sehr gut und auch spannend, wie es Wismar heute gemacht hat am Ende. Also sie haben es ja ein paar Mal versucht und immer wieder war es Küng, der das Loch zugefahren hat. Aber die haben sich davon halt nicht unterkriegen lassen. Du kannst ja auch ganz schnell in so eine Negativspirale kommen. Ja, da liegt dein Kapitän, der ist auf dem Weg ins Krankenhaus und du bist hier zu zweit und du kriegst diesen Schweizer einfach nicht los.
Ja.
Aber sie haben es halt, die haben nicht aufgegeben, sie hat es immer wieder versucht und dann irgendwann auch, also das war, glaube ich, eine schöne Aufnahme von Jürgensen heute. Ich meine, es war ungefähr ein Kilometer vom Ziel, wo er das erste Mal gelächelt hat und die Last war einfach weg. Also
ja.
Und das ist auch sowas, also wenn einer im Kopf jetzt frei sein kann, dann ist es er. Und heute Morgen hatte ich ja noch gesagt, mein Tipp wäre Wout van Aert. Jetzt ist es nicht Matteo Jürgensen, sondern jetzt bin ich für den Sieger der Herzen, Stefan Küng. Dem würde ich es gönnen. Den fand ich heute stark. Ich finde, für meinen Geschmack hat er ein bisschen zu viel gemacht. Ich weiß nicht, ob die anderen einfach nicht wollten, nicht konnten. Also bei De Bont sah es erst so aus, als wollte er überhaupt nicht. Und Abrahamsen hat sich auch eher zurückgehalten für seine Schlussattacke, die da nicht fruchtete. Und Küng hat so ein bisschen das gemacht, was Van der Poel bei Gent-Wevelgem gemacht hat, glaube ich. Einfach stur von vorne. Also die Kraft, und die Form scheint da zu sein.
Ja, also definitiv ist er stark. Ich glaube, dass die Flandern-Rundfahrt jetzt für ihn vielleicht nicht so das ideale Rennen ist, aber dass er definitiv zu den Stärksten gehört, das haben wir gesehen. Und ich glaube auch, dass jetzt die Konstellation, die jetzt eingetreten ist, wo halt eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass sich vielleicht Gruppen finden, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte, wo dann auch keiner nachführt, ja, wo dann vielleicht ein Nils Polit mit drin ist, ein Matej Mohoric und wo dann Stefan Küng mit dabei ist und dann gibt es dann ab Koppenberg Rambazamba und wenn dann nicht Mathieu sofort nachsetzt oder die Lücke schließt, dann kann so eine Gruppe tatsächlich auch durchkommen und wir dürfen nicht vergessen, dass es jetzt in dieser Konstellation für jemanden wie Mathieu van der Poel, der kann auch locker mit 30, 40, vielleicht sogar 45 Sekunden Rückstand kannst du den beim Quaremont unten mal absetzen und dann aus einer Verfolgergruppe und dann zündet der seine Rakete und dann fährt er nach vorne. Und das gibt durchaus Fahrern jetzt wie einen Stefan Küng die Möglichkeit, wenn außer Alpecin de Koenig in der Verfolgung keiner fährt und die Gruppe wird so auf 35, 40 Sekunden vielleicht gehalten und dann zündet Van der Poel und ich sehe aus niemanden, der bei Van der Poel am Rad bleiben kann, wenn der am Quaremont Vollgas gibt und nach vorne durchstartet und dann kommt er vielleicht in so eine Gruppe und dann ist so ein Szenario, in dem ein Stefan Küng dann da vielleicht aufs Podium fahren kann, das sehe ich in jedem Fall und wie unberechenbar Radrennen sind, das haben wir ja auch
heute gesehen.
Ich meine, das haben wir heute miterlebt. Wir nehmen Podcast auf und gehen deklinieren alles durch. Was kann Wout gegen Mathieu eventuell machen und wie wir uns da heute Morgen noch abgearbeitet haben an den verschiedenen Stellen des Parcours und welcher Sektor wem vielleicht besser liegen würde und dann bums gibt so ein Sturt und dann ist Feierabend. Also auch einen Mathieu van der Poel. Ich wünsche ihm, dass er ohne Probleme durchkommt und der Beste am Sonntag gewinnt. Aber auch Mathieu van der Poel muss erstmal ins Ziel kommen.
Natürlich, das ist die Voraussetzung, wenn du ein Rennen gewinnen willst, glaube ich. Aber
muss ich jetzt was ins Phrasenschwein werfen?
Ja, das sind übrigens 15 Euro, weil der Radsport nicht so viel Geld hat wie der Fußball.
Ach so,
okay, alles klar. Aber ja, Küng war in den letzten Jahren immer vorne mit dabei. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal geschaut, er war Sechster letztes Jahr, das Jahr davor war er Fünfter. Und wir hatten letztes Jahr, darüber haben wir auch gesprochen, die Situation, dass es war, glaube ich, eine Gruppe, da war Küng mit dabei und noch zwei, drei andere Tretviecher, die du eigentlich nicht weglassen willst. Und die hatten, ich meine, 1,30 sogar. Und dann haben die aber davon, oder was heißt, was haben die? Die haben davon, oder die haben das Pech gehabt, dass Hilton halt Van der Poel, Pogacar und Van Aert gewesen sind. Die dann zu denen hingefahren sind. Jetzt hast du nur noch Van der Poel übrig. Und wenn du dann so eine Gruppe wieder hast, die dann 1,30 Vorsprung hat, oder lass es nur eine Minute sein, dann würde ich das, also da fährt Van der Poel dann nicht alleine hin, würde ich jetzt behaupten.
Ja, also mit, also eins, so eine Lücke von 1,30, das ist, wenn, und die sind sich ja einig. Also da fängt ja dann keiner an, irgendwie krumm zu machen, sondern sie wissen, okay, wir haben jetzt hier eine realistische Chance. Und wenn sie die Chance sehen, den großen Favoriten abzuhängen, dann machen sie das. Und dann arbeiten sie zusammen und dann wird es schwer. Also es müsste Alpecin de Koenig schon gelingen, den Rückstand in einem Maße zu halten, dass es für Van der Poel möglich ist, wieder nach vorne zu fahren. Worüber ich jetzt auch so ein bisschen nachgedacht habe, ist die Sache, wenn jetzt also bei vielen anderen Fahrern im Peloton würde ich vermuten, dass wenn sie in so eine krasse Favoritenrolle gedrängt würden, wie das jetzt Mathieu van der Poel ist, dann würde sie das irgendwie, ja, vielleicht sogar ein bisschen blockieren oder ihnen irgendwas nehmen. Aber ich glaube, wenn es einen gibt im Peloton, dem das jetzt komplett Wumpe ist und für den sich einfach nichts geändert hat in seinem eigenen Empfinden jetzt für dieses Rennen, dann ist das Mathieu van der Poel.
Ja. Das siehst du auch immer, also da musst du gar nicht auf die Straße schauen, das siehst du ja schon im Cross. Also zu jedem Crossrennen, zu dem er hinfährt, da ist sozusagen, er kann es eigentlich nur verlieren. Und der fährt dann einfach seinen Stiefel runter. Und dafür ist er zu gut, dafür hat er zu viel Selbstbewusstsein. Und ja, also wie gesagt, also Druck sehe ich bei Van der Poel gar nicht.
Ich habe auch
Druck,
so ein bisschen
Druck, der ihn beeinflussen könnte. So,
der ihn hemmen würde, ja, irgendwie ein bisschen ausbremsen. Ja. Genau. Ja, also es war auch ein Teil, über das ich mit Sylvain Dellier gesprochen habe. Jetzt wird dieser wild geschnittene Podcast noch ein bisschen wilder, denn ich baue jetzt hier an der Stelle, schneide ich dann das Interview, was ich mit Sylvain geführt habe, zwischen E3 und Gent-Wevelgem. Das baue ich jetzt hier ein, weil es gerade passt, wo Sylvain auch so ein bisschen Einblick in das Team gegeben hat, auch in dem Miteinander mit Mathieu, gerade auch im Rennen, ja, wie sie miteinander sprechen, wer da welche Ansagen macht. Und das ist ganz interessant und passt an der Stelle auch sehr gut. Deswegen kommt das in diesen wildgeschnittenen Podcast jetzt hier rein. Sylvain, jetzt Jasper gewinnt Mailand-San Remo und Depanne. Mathieu gewinnt E3-Preis einfach mal so. Habt ihr überhaupt noch ein bisschen Druck im Team oder ist der komplett weg?
Boah, Druck. Ich glaube, Druck machen wir uns den größten selbst. Jeder steht am Start und möchte seine bestmögliche Performance liefern. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja, diesen Ehrgeiz brauchen wir. Persönlich, aber auch das Team möchte jedes Rennen gewinnen. Also mit dem Line-up, das wir hier am Start haben, ist es nicht so, dass wir einfach für einen Top-10-Platz fahren. Also ja, da geht es eigentlich schon um alles. Von daher, ja, sind wir Vollgas am Start, auch jetzt für Sonntag.
Macht es besonders viel Spaß, wenn man weiß, man hat jemanden in den eigenen Reihen, der hat im Prinzip jedes Rennen, wo man hier fährt, gewinnen kann?
Ich glaube, für die Motivation jedes Einzelnen ist es schon wie ein Extra-Booster. Also ja, ich sag mal so, wenn du halt Leute hast in den eigenen Reihen, wo du weißt, okay, die fahren hier um den Sieg mit und der Sieg ist realistisch, ist das schon was ganz anderes, wie wenn du weißt, okay, im besten Fall fahren wir in die Top 5 oder vielleicht in die Top 10. Ja, das ist einfach so.
Strahlt Mathieu eigentlich sowas wie Ruhe aus vor so großen Rennen, gerade wenn wir jetzt Richtung Flandern-Rundfahrt denken? Oder ist es eher so, dass ihr als Team aufpassen müsst, dass ihr Ruhe ausstrahlt, weil er ja der ist, der am meisten unter Druck steht?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist er ein richtig lockerer Typ. Und ich glaube, das sieht man auch ein bisschen, wenn man andere Topfahrer sich vor die Augen führt, wie ein Pogacar, der irgendwie wie ein Kind auf dem Fahrrad wirkt. Mehr Flausen im Kopf, wie irgendwie das Ganze seriös sieht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht ein Erfolgsrezept. Wenn du halt locker bist, kannst du einfach ja, dein volles Potenzial ausschöpfen. Und wenn das irgendwie zu seriös wird auf einmal, dann bist du vielleicht mehr blockiert zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen mit Sagan. Und ich hatte auch weitere Teamkollegen in früheren Teams, vielleicht ein Gilbert oder so. Wenn ich den beschreiben müsste, ist das wie ein Kind im Erwachsenenalter. Ja, und ich glaube, so ist auch ein bisschen Mathieu unterwegs. Ja, und ich glaube, das hilft schon auch dem ganzen Team, irgendwie die Füße auf dem Boden zu halten, das Ganze relativ locker anzugehen. Ja, und dann hektisch wird es sowieso im Rennen selber. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man irgendwie, um den klaren Überblick nicht zu verlieren, muss man trotzdem irgendwie so locker wie möglich bleiben.
Du bist bei euch im Team jemand mit sehr viel Erfahrung, gerade hier bei den Klassikern. Hast du dann auch eine spezielle Rolle im Team?
Boah, das ist überall ein bisschen anders. Bei Mailand-San Remo war ich jetzt da, um die Nachführerarbeit zu leisten. Bei Depanne war ich dann eher ein bisschen im Finale involviert. Ich bin jetzt nicht so der den letzten Lead-Out-Mann spielt. Aber ja, wir werden sehen, jetzt bei Gent-Wevelgem kann es so chaotisch sein, dass einfach so ein bisschen ein Überleben ein Überlebenskampf sich entwickeln wird. Und je mehr Fahrer wir dann vorne haben, desto besser fürs Team. Und auf einmal, ja, ist man dann für diese oder diesen Job da bereit. Bei der Flandern-Rundfahrt letztes Jahr war ich eigentlich ja, so ein bisschen Vorfinale war da mehr mein Hauptfokus und auf einmal bin ich dann irgendwie zum zweiten Mal Quaremont von vorne gefahren, was dann eigentlich später im Rennen gekommen ist, wie ursprünglich geplant, wo ich meine Arbeit verrichten sollte. Und ja, von daher, ich glaube, man hat immer so einen Plan, aber am Ende muss der immer auch adaptiert werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch diese Flexibilität mitbringt.
Wird man da besser im Alter, mit mehr Erfahrung? Wird man flexibler?
Boah, ich glaube, das ist mehr so ein Mindset. Entweder hat man den oder man muss den sich aneignen. Aber ich würde schon sagen, ich bin die letzten paar Jahre lockerer geworden diesbezüglich. Und ja, ich denke mal, das nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck von sich selbst, wenn man einfach weiß, okay, ich habe mal diesen Plan und ich versuche das so gut wie möglich durchzuziehen, aber ich habe auch noch Plan B, C und so weiter in meinem Rucksack dabei und weiß, okay, ich kann auch was anderes ganz gut tun.
Wie genau durchgeplant ist so ein Rennen wie eine Flandern-Rundfahrt? Steckt ihr euch da 5, 6, 7 Punkte, wo ihr sagt, okay, am Anfang gucken, dass die Gruppe nicht zu groß wird, die wegfährt. Dann irgendwie erste Mal Quaremont ist immer so ein Ding, da kann man sich auch entscheiden. Gambelt man ein bisschen und bleibt hinten oder kloppt man sich vorne mit um die Position? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das hat vielleicht viel damit zu tun mit dem Pre-Race-Meeting, was wir heutzutage oft am Abend davor schon haben. Und es war lustig, vor letztes Jahr, als Søren Krogh Andersen bei uns ins Team kam, am Abend vor Mailand Sanremo, dem längsten Eintagesklassiker bei uns, habe ich ihm gesagt, schau zu, in 15 Minuten ist das Meeting zu Ende. Und normalerweise in anderen Teams ist das eine Stunde, eineinhalb. Und er hat dann nur gelacht und so gesagt, ja, das kann nicht sein, oder? No chance. Und ja, dann hallo zusammen, Meeting hat begonnen. Und nicht mal ganz 15 Minuten später klappte das Laptop zu vom sportlichen Leiter. Und ich wünsche euch gute Nacht, wir sehen uns morgen. Und ja, da sieht man grundsätzlich, wir haben so ein paar Fixpunkte, wie wann sollen wir zum Morgenessen kommen, wann fahren wir mit dem Bus los, wann ist Einschreiben, dann wann geht das Rennen los. Aber was dann am Ende im Rennen passiert, ist eigentlich so ein ziemlich kleiner Teil, was wir besprechen im Team. Man kann natürlich jedes einzelne Szenario durchgehen, aber ich denke mal, das macht auch nur begrenzt Sinn. Am Ende weiß jeder von uns, okay, das und das und das sind die Keypoints, das wird auch schon im Meeting thematisiert. Und dann heißt es, okay, Job von diesem Fahrer ist für diesen Keypoint da zu sein, das Team da zu platzieren und so weiter. Und dann erwarten wir Jasper oder Mathieu fürs Finale. Ja, und das ist dann eigentlich schon so das ganze Rennmeeting.
Wenn mal was schief geht im Rennen, gibt es dann einen, der ansagt? Oder ist das immer der Leader, der dann ansagt, wenn was anders passieren soll? Oder macht es der Road Captain oder der noch da ist? Oder wie läuft das denn ab? Also gerade wenn man jetzt mal letztes Jahr Flandern-Rundfahrt, wo es ja dann nicht so lief wie ursprünglich gedacht, wer hat dann Sagen?
Ja, meistens ist schon die Kommunikation vom Peloton dann direkt zum sportlichen Leiter der schnellste Weg, um die Situation zu klären oder diese Situation zu schildern. Und dann ist halt da schon auch der Call vom sportlichen Leiter, okay, wir nutzen jetzt diesen und diesen und diesen Fahrer, um das Loch zu schließen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann holen wir noch diesen Fahrer von vorne zurück. Und das ist dann eigentlich der sportliche Leiter, der diesen Call macht. So war es zumindest bei der Flandern-Rundfahrt. Teilweise gibt es auch dann schon der eine oder andere Fahrer, der diese Situation direkt auch sieht und sich direkt zurückfallen lässt. Aber meistens kommt eigentlich der Call vom Auto, um ja, wie ist jetzt das Szenario, wie wollen wir das korrigieren.
Wie läuft die Kommunikation im Rennen mit Mathieu? Ist er jemand, der viel sagt oder der einfach sein Ding macht oder wo ihr dann nur ganz kurze Rücksprache habt?
Ich würde sagen, Mathieu ist nicht einer, der viel im Radio redet. Also ja, es kann sein, dass ich den ganzen Tag nichts von ihm höre. Auch im Radio kommt natürlich auf den sportlichen Leiter drauf an. Bei den größten Rennen ist meistens Christoph Rothoft am Mikrofon. Und da kommt oftmals nicht viel. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich froh darüber, weil jeden Kreisverkehr sehe ich auch mit meinen eigenen Augen. Jede Insel, ja, sehe ich auch. Und ob jetzt da eine Links- oder Rechtskurve kommt, kann ich auch vorausschauen und weiß dann, was kommt. Ich weiß auch mehr oder weniger, welchen Berg das jetzt kommt, wie lange der ungefähr ist. Das sind auch Informationen, die ich mir hole vor dem Rennen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass jeder Fahrer sich diese Infos oder mit dem Rennen sich schon auseinandersetzt, bevor er dann auf dem Fahrrad sitzt. Und wenn du halt einen sportlichen Leiter hast, der irgendwie dir alles 10-mal wiederholt, dann sind das so viele Informationen. Du weißt dann nicht mehr, okay, ist das jetzt eine super wichtige Information oder ist das so einfach eine Information, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil ja, ich ja sowieso sehe, was kommt. Und da finde ich dann schon ein bisschen schwierig, ja, das Ganze ein bisschen zu filtern, weil du bist dann irgendwie auch im Rennen, fokussierst dich auf, was passiert um mich herum. Und dann, wenn der sportliche Leiter konstant redet, dann ist das so wie ein bisschen Tunnel. Das geht in einer Seite rein, andere Seite raus, genau. Von daher bin ich eigentlich schon froh, wenn da weniger kommuniziert wird, und wenn was kommuniziert wird, dann weißt du, okay, jetzt ist richtig wichtig.
Bei so einem Rennen wie der Flandern-Rundfahrt, wenn wir jetzt mal vorausgucken, worauf wird es da ankommen für euch?
Ja, ich denke mal, dass wir immer vorne dabei sein werden, dass wir nicht irgendwie in Rückstand geraten, vielleicht so wie letztes Jahr. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dass wir aber trotzdem nicht irgendwie uns zu viel Druck aufsetzen und das Gefühl haben, okay, es läuft jetzt alles nur über uns. Es gibt auch andere Teams, die gewinnen wollen und die was dazu beitragen müssen oder sollten, um den Sieg mitfahren zu können.
Wie sehr beobachtest du die anderen Mannschaften? Wie sehr schaust du jetzt auch gerade bei den Rennen vorher? Was macht der? Wie bewegt er sich? Sieht er locker aus? Sieht er gut aus? Wie viel guckt ihr da euch die Konkurrenz an?
Ja, das wird schon analysiert und ein bisschen diskutiert am Esstisch. Wir haben zum Beispiel jetzt gestern auch gesehen, dass Little Track sehr kompakt auch gut gefahren ist. Die hatten einige Leute im Finale noch dabei. Dann wird natürlich auch ein bisschen diskutiert, wie sind die anderen Leader in der Mannschaft, wie sind die aufgestellt, haben die noch jemanden im Finale, der auch irgendwie ein Loch zufahren kann oder nicht. Solche Kleinigkeiten werden schon beobachtet und auch diskutiert.
Mit wem tauschst du dich da aus? Mit wem hast du so eine Bezugsperson? Keine Ahnung, ein Freund zu Hause, der immer großer Radsportfan ist und alle Rennen guckt. Und bei ihr, gerade wenn du im Rennen dabei warst, du kannst ja nicht nochmal das ganze Rennen hinterher angucken. Also mit wem tauschst du dich so am liebsten, sage ich jetzt mal, aus?
Ja, zum Beispiel jetzt gestern ich bin jetzt mit Sören im Zimmer und er ist bei E3 gestern gefahren. Und ja, ich habe das mehr oder weniger am Fernsehen mir angeschaut, live. Und ja, dann hast du halt so wie ein bisschen die zwei Perspektiven, er im Rennen und ich vom TV. Und das gibt dann eigentlich so einen guten Mix. Er hat gewisse Dinge halt von einer anderen Perspektive gesehen wie ich. Und gewisse Szenen haben wir gleich analysiert und dann gibt es vielleicht die eine oder andere Situation, wo er ein bisschen anders gesehen hat. Aber ja, ich habe jetzt nicht irgendwie jemanden zu Hause, der mir die TV-Analysen rüberspielt.
Beim E3-Preis, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch über Stationsberg geredet. Das war ziemlich abgefahren, was dort passiert ist.
Ja, wenn man dann noch bedenkt, dass da Gegenwind geherrscht hat und du eigentlich am Rad selber einen richtig großen Vorteil hast in einer solchen Situation, aber dann wie Mathieu dann doch eigentlich alle abgehängt hat und die noch irgendwie so halbwegs mitfahren konnten, waren richtig am Limit. Also das war schon Next Level.
Mhm. Es ist beeindruckend, wie viel besser er und ich sag jetzt mal Baut kann man da ein Stück weit noch mit dazu nehmen, sie fahren als der ganze Rest.
Ja, also ich meine, was Mathieu gestern bei einigen Anstiegen gezeigt hat, sind andere Fahrer schaffen das an einem einzigen Berg zu machen und dann ist ihr Tank leer. Und er hat das irgendwie 3, 4, 5 Mal gemacht und dann fährt er am Ende noch irgendwie über 40 Kilometer solo ins Ziel. Also das ist schon beeindruckend.
Kannst du dir das erklären oder noch besser, könntest du dir irgendwas abgucken oder ist das einfach sein unfassbares Talent und das, was er einfach rausholen kann aus seinem Körper?
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Mix aus allen Komponenten, die ihn dann halt zum Mathieu van der Poel machen. Also da gehört sicher seine Mentalität dazu, seine Lockerheit, sein Wille, um zu gewinnen. Natürlich auch seine Technik auf dem Fahrrad. Ja, das sind dann halt alles diese einzelnen Komponenten, die einfach so auf einem hohen Niveau sind, dass es dann halt einfach schwierig wird für andere irgendwie das zu matchen oder dann noch zu toppen.
Kann er eigentlich gut Danke sagen?
Ja, er ist schon ein dankbarer Leader. Was halt, wie soll ich sagen, es ist halt so, wie soll ich das sagen? Er ist auch in dem Sinne serviceorientiert, wenn ich das vielleicht so sagen kann. Und zwar serviceorientiert, ich meine, mit seinen Leistungen hilft er nicht nur sich selber, sondern es hilft jedem Einzelnen im Team. Und ich denke mal, von daher ist auch jeder im Team auch gewillt, seinen Job auch hundertprozentig zu tun, weil es hilft dann nicht nur Mathieu, sondern auch ihm selber. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen die Mentalität, die wir hier im Team leben.
Ja, also über die Ausgangssituation am Sonntag haben wir schon gesprochen, vor dem Gespräch jetzt mit Sylvain über alle gegen Mathieu und geht's zeitig los, geht's nicht zeitig los. Wenn wir jetzt nochmal auf die Startliste für die Ronde von Flandern gucken, soweit wie wir sie jetzt kennen, sehen wir auch, dass da gerade für eine frühe Attacke einige Namen dabei sind, auch von deutschen Fahrern. Also wir hatten darüber gesprochen, dass ein Nils Polit dabei ist, aber auch ein Nico Denz wird mit dabei sein. Du hast Degel, glaube ich, vorhin schon angesprochen, der auch in der Startliste steht. Was sagst du, ja, von wem könnte man da am meisten sehen und was sind die Rollen, die man jetzt da möglicherweise erwarten kann? Ich weiß nicht, wie detailliert dir Nils im Gespräch gestern mit ihm schon verraten hat, wie seine Rolle aussieht, aber vielleicht kannst du ja einen kleinen Einblick geben.
Ja, also was Flandern angeht, wird es ähnlich sein wie jetzt beispielsweise E3. Da wird es im Prinzip bei UAE die Doppelspitze Polit Valens geben, wobei es eher so klang, als ob es dann eher Richtung Valens geht, aber er sagte, es wäre fatal quasi, wenn man da nur mit einem mit einer klaren Nummer 1 reingeht. Später, was dann Roubaix angeht, dann ist er halt die klare Nummer 1. Ja, deswegen glaube ich nicht so richtig, deswegen glaube ich eher an Marc Hirschi, dass UAE ihn versucht in der Gruppe zu platzieren.
Also in der ganz ersten Gruppe quasi.
Ja, das, je nachdem, wann sie losgeht. Also wenn sie jetzt, sagen wir mal, vielleicht in der ganz ersten sogar, ach, dann lächelt mich Mikkel Bjerg immer so an.
Das Drehtschwein.
Ja, genau, also wenn einer stressen kann, dann der. Ja, und wenn sie dann nochmal vielleicht, wenn dann noch eine Verfolgergruppe entsteht, dann da vielleicht Marc Hirschi mit rein und die beiden Asse, Valens und Polit, denn ich glaube, die heben sie sich bis zum Schluss auf.
Und der Pflasterliebhaber Morgado, der ja gesagt hat, er kann Pflaster nicht leiden, aber vorne mit rumballern findet er schon geil.
Ja, fährt besser als wir beide, ne? Ja. Und ansonsten, ja, sind halt die deutschen Starter eher so ganz klar in der Helferrolle angesiedelt. Ne? Und also nehmen wir mal jetzt mal Degenkolb so ein bisschen als Road Captain und ich denke mal schon, dass sie Ekhoff versuchen wieder zu unterstützen. Ja, auf wen ich mich freue, ehrlich gesagt, ist Emil Herzog. Weil, was war es? Ich glaube, es war auch E3.
E3, wo er in der Gruppe war.
Wo er in der Gruppe war, dann ein bisschen lernen musste, was Männerradsport ist, wenn ich es mal so ausdrücken mag.
Ja.
Also er wurde einfach unfair abgeräumt. Also ja. Das war nicht die feine englische Art. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dasselbe wieder mit ihm versuchen. Da geht es halt klar ums Lernen bei ihm. Und wen haben wir noch?
Aber das muss ich dir sagen, das fände ich total geil. Eine frühe Gruppe, Emil Herzog rein, dann auch gerne wieder Yannick Steimle rein.
Er wollte den auch gerade sagen, ja.
Ja, und dann können wir da gerne noch irgendwie einen Niklas Merkel mit dazu packen. So. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Bei Tudor ist ja dann Marius Meyerhofer mit dabei. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob man den jetzt so ganz früh mit verheizen sollte oder ob das jetzt eher jemand wäre, der, ja, den man noch so ein bisschen schont und der dann eher später, ich sag mal so Kapellberg-Attacke, Molenberg, ja, da 100 vor Ziel noch mit reinsteckt.
Ja. Ich glaube bei Tudor, deswegen habe ich den Meyerhofer nicht genannt. Ich glaube, Tudor geht es darum, mit Trentin eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. Ja. Um zu zeigen, ich meine, das Team existiert, glaube ich, im zweiten Jahr jetzt.
Ja.
Um zu zeigen, mit uns ist zu rechnen. Und das ist wie so ein bisschen, ach, ich will nicht sagen Klinken putzen, aber so ein bisschen immer so sich zeigen. Und da reicht auch schon, wenn die mit Trentin in die Top 10 fahren, glaube ich, sind die brutal happy.
Ja.
Ja. Aber Steimle, da gehe ich auch mit, weil bei Q365 oder wie auch immer die sich nennen,
ja.
Da sehe ich nicht, die haben halt kein Trentin. Also, und Steimle hat, ich meine, der kann nach seinem Sieg vor, wann war das? Vor 2 Wochen, 3 Wochen? Das ist schon länger, ich weiß gar nicht. Ja, aber der kann im Prinzip befreit auffahren.
Ja.
Und der ist quasi soll bis Mitte des Jahres übererfüllt schon. Und den könnte ich mir durchaus in der Gruppe vorstellen.
Und das ist, glaube ich, so ein Fahrer, sorry, dass ich da unterbreche, das ist, glaube ich, auch so ein Fahrer, der, also treten kann der wie so ein Ochse. Und wenn der mal in einer frühen Gruppe drin ist und sich auch den Stress spart vor den, vor jedes Mal Quaremont und den Schlüsselstellen und dann doch diese Energie sparen kann und in einer Ausreißergruppe ist, dann glaube ich, ist er einer von denen, die relativ weit kommen können. Also wenn da eine Gruppe ist, die am Anfang tatsächlich relativ weit weggelassen wird, weil sich die Mannschaften vielleicht auch nicht einig sind, ja, vielleicht auch Alpecin, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, dass die dann doch irgendwann mal sagen, nö Leute, wir fahren jetzt hier nicht von Anfang an hinterher, dass dann vielleicht doch die Lücke recht groß wird, dann ist das jemand, wo ich glaube, der kann relativ weit kommen in so einem Rennen aus einer Gruppe.
Ja, und auch da sage ich, die werden, das Team würde, glaube ich, mit Top 15, Top 20 zufrieden sein. Absolut. Und ich glaube, wenn sie das erreichen wollen, sind die Chancen höher, wenn jemand in der Gruppe ist.
Absolut, ja.
Ja, und ja, dann sehe ich noch gerade den Namen Max Walscheid.
Mhm.
Wenn er gehen will, dann auch eher früh, würde ich da vom Gefühl her sagen.
Ja, absolut.
Weil jetzt den Antritt am Koppenberg sehe ich jetzt von ihm nicht.
Nee, also Paris-Roubaix ist schon mal deutlich
genau.
Besser für ihn. Und jetzt auch an der Stelle, ich vermute mal, dass sie auch von der Vorgabe des Teams da in eine Richtung gehen, dass sie sagen, wir versuchen da mit jemandem jetzt wie Bling Matthews dann am Ende ein Ergebnis zu haben, aber einfach auch offensiv fahren. Ja, versuchen da das zu nutzen. Und da kann man Max ja ruhig mal mitschicken. Ja.
Ja. Ich wollte gerade noch bei Georg Zimmermann, der auf der Liste steht, mal reinschauen, was er bisher so gefahren ist.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass für Georg Zimmermann, da ist er noch nicht so richtig drin, hat man so das Gefühl. Also da, sonst ist es ja schon so, dass er bei vielen Rennen dann auch im Finale noch eine Attacke setzt oder dann auch clever irgendwo das sich dann zeigen kann und die Chance irgendwie auch nutzt. Und das ist jetzt bis jetzt bei den Pflasterrennen so noch nicht gewesen. Ja. Aber ich meine, er macht die Dinger ja jetzt auch nicht zum fünften Mal, sondern das ist ja, also gerade jetzt sowas wie Ronde ist er ja zum Beispiel noch nie gefahren. Ja.
Ja.
So, jetzt haben wir um jetzt nochmal den Haken so insgesamt dran zu machen und vielleicht auch mal jetzt am Ende nochmal zu schauen, was erwarten wir denn jetzt eigentlich für den Sonntag in dieser veränderten Situation mit den nach dem Sturz von Van Aert und Pedersen und Stuyven? Ich würde jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Ja, wie könnte das Rennen jetzt tatsächlich ablaufen und was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Nils Polit oder sein Team UAE? Was heißt das vielleicht auch für den Mate Moric? Wann müssten die losfahren? Was erwarten wir jetzt, wie das Rennen tatsächlich läuft? Und wen schieben wir jetzt, wenn wir jetzt mal Van der Poel ausklammern? Dann wäre es ja ein unfassbar offenes Rennen. Also ich glaube, wenn wir jetzt Van der Poel sagen würde, ich habe jetzt doch keine Lust, ich habe am Sonntag einen Termin, ich kann nicht, dann hätten wir, ich glaube, dann, ich wüsste gar nicht, wie ich Sterne vergeben sollte. Also klar, ne, Kühn, Jürgensen haben wir drüber gesprochen, aber es wäre ein unfassbar offenes Rennen. Und deswegen jetzt die Frage, meine, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ja, früh in die Offensive gehen und irgendwie Van der Poel so ein bisschen zum Arbeiten zwingen und vielleicht auch gemeinsam gegen ihn arbeiten von den anderen Mannschaften. Ja, aber heißt das jetzt eigentlich, man muss noch viel eher losfahren? Also muss man jetzt vielleicht schon am Molenberg losfahren und 100 vor Ziel, um dann eine möglichst starke Gruppe zu haben, weil dann können sie nicht korrigieren, die Alpecin-Jungs? Oder heißt das eher, dass man ja vielleicht anderen Fahrern eine Chance gibt, eher wegzufahren und die, ich sag jetzt mal, 1B-Favoriten müssen sich länger schonen? Hast du ein Gefühl dafür?
Spontan wäre ich für die Molenberg-Variante, weil dann hast du, also ich würde sagen, das steht und fällt damit, wer in der Gruppe drin ist und wie groß sie ist. Sind das 6, 7, 8 Fahrer, so von der Kategorie Küng, Beno, nennen wir noch einen, Michael Matthews vielleicht sogar,
und die, Max Walscheid
sowieso, und die harmonieren dann gut, dann machen sie nicht nur Druck auf Alpecin, sondern ich glaube, dann können sie auch relativ lang vorn bleiben. Also ich habe so das, weil es kommt dann erstmal nicht mehr. Also natürlich kommen natürlich noch schwere Anstiege, aber dann hast du erstmal eine ganze Zeit relativ humanen Streckenverlauf, bis dann das Quaremont-Paterberg-Koppenberg-Triple kommt. Da bist du aber auch schon 60 vorm Ziel, beziehungsweise sogar 50 vorm Ziel.
50, ja.
Und da, boah, die Frage ist halt nur, wie kommst du am Molenberg weg? Also, der ist halt kurz.
Ja, aber du kannst, am Molenberg ist die Position Vollgas hochhacken, genau, ja. und dann da reißt es immer.
Ja,
also das stimmt. Früher, als ich noch mit meiner Frau zu gucken war, wir sind immer zum Molenberg gefahren, da haben sie rechts an der Hecke, haben sie immer so ein Seil gespannt und dann durfte man hinter, wenn man zeitig da war, durfte man hinter dem Seil stehen. Das war total, also da musste man sich dann wirklich ganz schmal machen, dass die an einem vorbeigefahren sind, aber quasi an der Hecke rechts direkt und es reißt dort immer. Also am Molenberg reißt es
eigentlich. Durch die Anfahrt allein schon, ja.
Klar. Durch die Anfahrt, dann alle abbremsen und dann wird wieder voll beschleunigt. Ja. So. Und dann geht es ja oben dann rum und dann ekelt sich das noch so ein bisschen hin. Und gerade auch, wenn dort vielleicht ein bisschen Wind oder so vielleicht sogar noch steht, dann können sich dort Gruppen relativ schnell formieren. Und wenn man sich dort einig ist und da voll durchzieht, dann, ehe die von hinten sich wieder alle zusammengefunden haben und dann jeder erstmal guckt, ja, muss ich jetzt fahren? Nö, du musst eigentlich fahren. Da kannst du schon relativ schnell ein Loch reißen.
Ja, dann pack da einen Askren mit rein, pack da einen Wahlgren mit rein, vielleicht sogar einen Degenkolb.
Absolut. Über Quickstep haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Ja. Können wir vielleicht auch noch machen, ja. Weil für die ist das jetzt eigentlich mit, wir haben eigentlich keinen, der auf dem Level mitfahren kann. Die könnten jetzt plötzlich wieder, zum Faktor werden.
Ja, die haben Quantität.
Ja, was ich habe jetzt sogar schon überlegt, ob man jetzt nicht, um einfach Van der Poels Mannschaft schon direkt zu ärgern, ob man nicht versucht, dass jetzt irgendwie Mannschaften wie UAE oder so direkt mal einen von den Trettieren in die ganz frühe Gruppe mit reinsteckt.
Ja.
Weißt du, so ganz wild. So, wir haben eine frühe Gruppe mit Steimle, Herzog, dann noch Max Walscheid vielleicht oder so und Mikkel Bjerg oder sowas mit da reinstecken. Also, dass du einfach schon eine unfassbar starke Gruppe hast und wo quasi fast jeder andere irgendwie einen drin hat. Und dann gucken sie alle Alpecin an und dann müssten die dann da hinterher ockeln. Was ja, also ja, ne, die Frage ist, kann so eine Gruppe dann auch wegkommen? Oder bücken die dann mit einer brutalen Aktion einfach direkt wieder zu und es kann so eine Gruppe nicht entstehen. Aber in der Theorie wäre das natürlich eine super Aktion, weil dann hättest du schon mal zwei Van der Poel-Helfer verschlissen, ehe sie das erste Mal nach Odenaarde kommen.
So viel zur Idealvorstellung, ja. Ist halt die Frage, ist halt, ja,
ist wo ist es? Warte, ich hole kurz das Joystick aus der Schublade. Ja. So, warte, Degenkolb anklicken, in die Gruppe
schieben. Genau, in die Gruppe schieben. Genau. Ja. Auf 80%, ja, genau.
Genau, Degenkolb auf 80% in die Gruppe schieben. Genau, ja. Ja, schwierig.
Ja, ja, aber ich glaube, dass die Nummer, also, wenn die Gruppe, sagen wir, diese Gruppe entsteht und das funktioniert in der Realität dann so wie auf dem Reißbrett, das steht und fällt dann vielleicht mit dem Selbstverständnis von Mathieu van der Poel, wie viel seine Mannschaft dann macht oder nicht macht.
Ja. Ja,
und ich meine, die sind halt, glaube ich, auch nicht so heile rausgekommen. Ne? Also ich glaube, Vermeersch ist nicht zu Ende gefahren.
Ja.
Wäre blöd, wenn der nicht dabei wäre.
Ja.
Und Karl Andersen war bisher mäßig.
Ja, ist auch noch ein Ja, bisher nicht die Saison. Wissen wir auch, er hatte Schwierigkeiten gehabt, lange Zeit, war jetzt wieder stärker.
Ja.
Nee, also Mathieu hat nicht das stärkste Team im Feld, das ist richtig.
Zumal du ja immer noch sagst, na, ja, wir haben Jasper Philipsen, aber den heben wir uns eigentlich bis zum Ende auf. Also der hat ja so eine Carte Blanche in der Situation. Also schauen wir mal. Also, könnte zum Beispiel auch Bahrain könnte Fred Wright mit nach vorne schicken. Also da gibt's schon Optionen.
Also so ein bisschen, also wir vermuten, dass es eher dazu führt, dass man in die Breite, also jede Mannschaft schaut, wo können wir einen vielleicht früh mitschicken, in der Hoffnung, dass sich eine Konstellation ergibt, dass eine Gruppe vielleicht sogar vorne bleibt, bis Van der Poel kommt, oder dass es die Gruppe vielleicht sogar schafft, Van der Poel gar nicht vorkommen zu lassen. Ja, und vielleicht sehen wir dann wirklich schon ab Molenberg ein absolut verrücktes Rennen. Ja. Oder Van der Poel kommt halt, und das traue ich dem auch zu, dass wenn die alle anfangen, ja, mit Küng attackiert und Mohoric attackiert und dann Alaphilippe attackiert und dann, und ihm ist irgendwann zu blöd und er sagt so, jetzt fahre ich mal los. Ja.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass du nicht die Situation hast, dass sich wie im Vorjahr Van Aert, Pogacar, Van der Poel die großen drei belauern, dass die Möglichkeit ergibt, dass einfach früher attackiert wird, dass mehr Leute ihre Chance sehen und dass sie die halt in einer frühen Attacke sehen. Weil dass wenn du zur letzten Quaremont-Überquerung mit Mathieu am Rad kommst, da ist, wenn er keinen Defekt hat, kannst du es auch lassen. Insofern glaube ich, die Chance suchen, mutig sein, früh gehen und dann schauen, was es bringt.
Genau. Ja. Du darfst jetzt einen Fahrer sagen, der für dich ein Favorit ist, aber nicht Mathieu van der Poel.
Nicht Mathieu van der Poel, auch nicht Stefan Küng, okay.
Ja, doch, Küng darfst du sagen.
Küng darf ich Küng sagen. Ist in Ordnung. Ja, Küng ist aber wirklich, das ist also, dem würde ich halt einfach gönnen. Also deswegen sage ich so Sieger der Herzen.
Ja.
Favorit und nicht van der Poel.
Ja, ich glaube, ist man mit Küng schon relativ weit vorn dabei.
Dann sage ich Tim Wellens.
Boah, okay.
Man muss aber was riskieren.
Ja, man muss auch mal was riskieren.
Ja.
Du sagst Tim Wellens. Da muss ich ja in einer ähnlichen Kategorie hantieren. Da fällt mir gar nicht so viel ein. Ich fand jetzt Wellens schon. Ich könnte jetzt natürlich total steil gehen.
Max Walscheid? Nein.
Auf so einen Politsieg mal bei der Runde setzen, das hat schon auch was Spezielles. Jürgensen wäre wahrscheinlich so das Naheliegendste. Vielleicht entsteht dann auch irgendwie eine ganz komische Situation und plötzlich ist wieder ein Dylan van Baarle vorne raus und zieht das Ding durch. Ich warte ja immer noch so ein bisschen drauf, dass dann irgendwie bei einem Quickstepper mal der Knoten platzt. Aber da kann man, glaube ich, also Kasper Asgreen macht ja jetzt auch nicht mehr den Eindruck, als würde das passieren.
Du könntest natürlich noch Herrn Bettiol nehmen.
Ja, aber dieses, ich attackiere erst am Nockereberg, als wäre oben Ziel, um dann 3 Kilometer später das Bein hängen zu lassen, weil keine Ahnung, was da passiert ist. Motorschaden ist jetzt nicht so. Pass auf, am Ende ist es so, dann gibt es irgendeine Überraschung und es gewinnt irgendwie einer von Ineos. So, weißt du, so passiert was ganz Komisches und dann
Magnus Sheffield.
Ja, ja, sowas. Ja. Weißt du, auch in so einer Gruppe und keiner kriegt den irgendwie mit und ach, das wird schon. Und dann plötzlich hat er den Tag seines Lebens und gewinnt das Ding. Also du siehst, ich eier rum, ich will mich einfach auf keinen festlegen. Dann sage ich Mate Moritz, einfach nur, weil es mit Sicherheit ein geiles Interview nach dem Rennen gibt.
Das stimmt, ja. Vielleicht auch einen geilen Jubel beim Überqueren der Ziellinie.
Das kann auch gut sein. Ja. Ja, das Thema, was wir dann auch noch besprochen hatten mit den Frauen, ich glaube, da hat sich wenig verändert. Ich glaube, eine Lotte Kopecky sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und da hatten wir heute Morgen auch, was jetzt natürlich ein bisschen weird klingt für alle, die das hören, dass wir immer von, wir hatten heute Morgen gesprochen, was komplett rausgeschnitten ist. Ja. Aber an der Stelle nochmal sorry für den wild zusammengepastelten Podcast heute. Wir wollten allen mitgeben, sich, die vor Ort sind, sich ein gutes Plätzchen zu suchen und erstes Männerrennen zu schauen und dann das Frauenrennen sich auch noch anzuschauen, die dann danach unterwegs sind. Und ich weiß nicht, hast du jetzt vielleicht auch nach heute wo Marianne Voss gewonnen hat, hast du jetzt nochmal deine dein Siegertipp bei den Frauen überdacht oder gehst du auch mit der Weltmeisterin?
Ich gehe mit, und ich glaube, heute Morgen habe ich da keinen Tipp abgegeben. Aber er wäre heute Morgen genauso gewesen, wie er jetzt ist. Ich gehe mit Puk Pieterse.
Bei dem langen Rennen? Okay.
Ja.
Okay, ich bin...
Sie selbst hat gesagt, why not? Also sage ich auch, why not?
Okay, Puk. Ja, okay. Dann, also hätte ich gar nichts gegen. aber ich finde, das Rennen ist... Ja, mal gucken. Ich finde es ganz schön lang. Aber du hast natürlich recht, es geht auch oft hoch und runter. Mal gucken. Okay. Tom, ich sag jetzt noch mal an der Stelle, haben wir noch irgendwas, müssen wir jetzt noch, habe ich jetzt irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch besprechen sollten, was wir vielleicht auch heute Morgen besprochen hatten, was jetzt dem Ganzen zum Opfer fällt, was ich vergessen habe? Fällt dir noch irgendwas ein?
Nee, und wenn, wir sehen uns wahrscheinlich heute Nacht um 2 wieder, weil wieder irgendwas passiert ist. Oder hören uns wieder.
Oh Gott, also dann wird es richtig, dann glaube ich, blicke ich in der Schnitt-Timeline nicht mehr durch, was ja. was dann wann zu welcher Geschichte gehört. Ein wilder Tag heute, aber so ist das eben. Tom, vielen Dank, dass du dir heute zweimal die Zeit genommen hast für mich und den Podcast. Dankeschön. Und ich sage auch allen Hörern und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und wünsche eine fantastische Ronde van Vlaanderen, die jetzt nicht mehr ganz so fantastisch ist. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war schon so ein bisschen gedrückt. Also nach dem Sturz, ich habe schon so 10 Minuten gebraucht, weil ich irgendwie gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Man fiebert irgendwie diesem Rennen so entgegen und dann so ein Shit. Hat mich auch so ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen.
Ja, also vielleicht waren es bei mir keine 10, sondern 8 Minuten, aber letztlich ist, ich glaube, wenn wir schon beim Phrasenschwein sind, die Ronde ist die Ronde und es ist eigentlich noch nie ein dröges Rennen geworden. Und warum sollte es dieses Jahr das so stimmt. sein?
Das ist richtig. Und wenn alle Stricke reißen, dann macht Mathieu was ganz Wildes. Also jetzt, vielen Dank, Tom, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.